Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technikwürze. Heute die Folge 157. Mit mir im virtuellen Skype-Studio sind diesmal die Silvia Egger.
Hallo.
Und der Daniel Jagdzind.
Hallo.
Und es wird heute gehen um Formulardesign und Formularentwicklung.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr uns virtuelle Studio gefunden habt und wir heute zusammen diese hoffentlich spannende Folge über Formulare, über Webformulare aufnehmen können. An alle Zuhörer da draußen kann ich schon mal vorweg verraten, dass das quasi der erste Teil eines kleinen Formular-Specials, einer Doppelfolge Formulare total in Technikwürze sein wird. Wir werden uns in dieser Folge etwas quasi mit der Entwicklung und dem Design von Formularen auseinandersetzen und dann in der nächsten Folge in der Technikwürze 158 mit dem Problem von barrierefreien Formularen oder der Zugänglichkeit von Formularen auseinandersetzen. Ja, wir steigen gleich ins Thema ein. Unser Problem ist natürlich ein bisschen, dass wir, wenn wir über Formulare reden, idealerweise visuelle Beispiele zeigen wollen können würden. Das geht natürlich bei einem Audio-Podcast relativ schlecht. Deshalb haben wir uns entschlossen, vor allen Dingen ein bisschen uns mit der Entwicklung und mit den Punkten zu beschäftigen, die man rund um Formulardesign beachten sollte. Und wir haben das ein bisschen aufgeteilt, werden ein bisschen über die Planung sprechen, dann über den Entwurf. Dann setzen wir uns ein bisschen mit dem Erscheinungsbild tatsächlich auseinander, hoffen, dass das auch ohne die visuellen Beispiele relativ gut geht, sprechen dann über progressive Verbesserungen, Progressive Enhancement und ganz zum Schluss nochmal das ganz Wichtige, nämlich die Tests, die Usability-Tests. Ja, dann der erste Abschnitt, da geht es ein bisschen um die Planung. Ein sehr wichtiger und oft übergangener Punkt. Wir finden, dass ein erster Punkt quasi ist, sehr wichtig, sich mit dem Ziel des Formulars auseinanderzusetzen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man Formulare auf Webseiten einsetzt. Und da versuche ich jetzt mal den Ball an euch ein bisschen rüber zu spielen. Wie ist es sinnvoll, quasi in die Planungsphase für Formulare einzusteigen?
Wir beide gleichzeitig antworten, oder?
Vielleicht machen, gehen wir einer nach dem anderen vor euch. Ladies first.
Ach so, ja. Das ist ja immer. vielleicht, ich meine, wir wollen das ja ohnehin mehr so als Roundtable eher gestalten, ne? Du hast es ja schon erwähnt, dass es ein bisschen schwierig ist, das alles zu visualisieren. Ich denke, vielleicht sollten wir auch kurz sagen, warum wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, weil das ist ja auch irgendwie ganz interessant. Ich denke, es sind jetzt in rascher Folge Bücher erschienen zu dem Thema. Und dann dachte ich mir, jetzt sollte man vielleicht doch mal langsam, und du hast das Thema ohnehin schon lang irgendwie vorgehabt, Sascha, ne? Und dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir da einfach mal rein und schauen, ob wir da eine Struktur kriegen. Ich denke, mit der Planung von Formularen habe ich sozusagen in meiner normalen Arbeitsweise weniger zu tun. Ich kriege quasi schon die festen Vorgaben, welche Formularfelder zu machen sind und setze das dann um. Oder muss halt mit der Programmierung drüber sprechen, wenn etwas schwierig ist. Wie nennt man das überhaupt? Planning oder wie sagt man da überhaupt dazu? Wie heißt diese Stufe eigentlich?
Ja, das ist, ich meine, wir tun uns ja alle immer ein bisschen schwer damit, quasi so, wie soll ich sagen, Standards oder kommunikative Standards zu finden, wenn es um Webdesign geht. Und ganz schlimm wird es ja dann, wenn man quasi mit tatsächlich englischen Agenturen oder so zusammenarbeitet. Ich glaube, jetzt wird irgendwie gerade die Verbindung ein bisschen schlecht. Kannst du noch mal was sagen, Silvia? Du brummst gerade ein bisschen.
Ich brumme?
Ja.
Eigentlich nicht.
Nee, jetzt nicht mehr. Ja, irgendwie war da irgendwie so eine kleine Brummschleife.
Vielleicht, man weil ich ein Buch in die Hand genommen habe.
Ah ja, das ist ein Buch, genau, das könnte natürlich sein.
Ich bin entdeckt worden.
Ey, man muss dazu sagen, Silvia hat ein neues Headset, wofür wir dich nur beglückwünschen können. Aber es hat gerade etwas gebrummt.
Okay.
Das kommt vor.
Ich bin ganz
also genau, Buch ganz weit weg vom Körper halten.
Ja.
es fängt ja schon damit an, dass man mittlerweile Formulare nicht mal immer mehr als Formulare erkennt, denn letztendlich gibt es mittlerweile so viele unterschiedliche Eingabemöglichkeiten und Erweiterungen und man braucht halt Formulare nichtsdestotrotz in jeder Situation, wo man halt ein bisschen Interaktivität auf einer Webseite oder User-Input auf einer Webseite zur Verfügung stellen will. Das heißt, Formulare sind einfach überall und ziemlich wichtig. Und tatsächlich wird dieser Planungspunkt sehr gerne weggelassen, weil man so im Kopf hat, naja, ich weiß ja ungefähr, wie ein Formular wie das auszusehen hat. Ich weiß, wie ein Shopping-Cart geht. Und das ist meines Erachtens tatsächlich ein großes Problem. Und wir hatten halt vor allen Dingen in den Büchern, die du angesprochen hast, immer wieder auch Hinweise darauf, dass dass User einfach ein Problem haben, ihre Daten in Formulare einzugeben. Und zwar gar nicht mal unbedingt technischer Natur, sondern halt das, was in einem Buch so schön soziale Kosten genannt worden sind. Also gebe ich wirklich mein Geburtsdatum ein? Wie sicher sind meine Kreditkartendaten, wenn ich das eingebe? Möchte ich zum Beispiel in einer Umfrage oder so, möchte ich da wirklich mein Jahresgehalt eingeben?
Das gehört. Ich fand das heute zum Beispiel, also aktuelles Beispiel, da musste ich gerade an eine Sendung denken. Ich habe heute irgendwie bei O'Reilly eine Video-Session, so ein Webinar gekauft, ne? Und da muss man natürlich am Schluss, um das zu kaufen, auch ein Formular ausfüllen, aber das ist ja im Grunde ein Download. Und da musste man aber wirklich seine Adresse und alles ausfüllen. Da dachte ich mir, okay, also die müssen eigentlich jetzt nicht wissen, wo ich wohne, weil ich lade das nur runter. Ne? Mhm. Also da wäre auch so eine, ich denke, das ist eben die Frage, die man sich am Anfang stellen muss. Welche Daten braucht man unbedingt und auf welche kann man schlicht verzichten? Ich denke auch, dass die ganzen Kontaktformulare meistens einfach überladen sind. Ja? Wenn, dann soll man es, ich glaube, es wurde immer darauf hingewiesen, wenn, dann soll man das in Steps machen. Ja? Oder irgendwann später, wenn man sich dann eingeloggt hat, dann kann man von mir aus noch irgendwelche anderen Dinge abfordern von den Leuten. Aber die meisten Daten brauchen die Leute überhaupt wahrscheinlich auch nicht. Oder aus welchen Zwecken sie das sammeln, ist ja auch sowieso meistens immer dann im Dunkeln. Ja, also bläht im Grunde nur Datenbanken auf und könnte man echt, ich denke, das ist die Frage, ne? Was brauche ich, was will ich von den Leuten eigentlich, ne? Und kann ich sie sofort, wenn sie auf meiner Webseite sind, mit einem Formular konfrontieren?
Ja, am ganz genau.
Sofort ein Feld ausfüllen.
das ist auf jeden Fall so und du hast es gerade schon gesagt, also ein ganz wichtiger Effekt, ich kenne das jetzt so aus der großen Firma, in der ich arbeite, dass tatsächlich gerne Daten ja auch erhoben werden, die teilweise auch Sinn machen würden, ne? Also die man vielleicht für Marketingzwecke irgendwie nutzen könnte oder die auch man auch auswerten könnte, aber dass tatsächlich dies in vielen Fällen gar nicht gemacht wird. Also nicht aus reinem Desinteresse, sondern weil einfach der Workload sowieso schon zu groß ist, um jetzt noch auszuwerten oder vielleicht dann tatsächlich, gerade das Beispiel Geburtsdatum, irgendwelche Geburtstagskarten zu verschicken oder solche Dinge. Ja. Und da ist halt auf jeden Fall wichtig, tatsächlich zu schauen, was brauche ich wirklich? Also und sich dann zum Beispiel auch, wenn man jetzt in einem größeren Unternehmen Formulare designt, hinzusetzen und zu sagen, okay, wer sind die Stakeholder? Also um wen geht's hier eigentlich? Also zum Beispiel die, in dem Fall, die wird sich vielleicht die Marketing-Abteilung von O'Reilly da schon drüber freuen, dass sie die Adressen haben, aber wenn die zum Beispiel sagen, naja, das interessiert uns eigentlich in dem Fall gar nicht, weil die Leute schreiben da sowieso ziemlich viel Quatsch rein, dann kann man das auch gleich weglassen.
Ja, vor allem wenn O'Reilly, das ist ja dann eher die internationale Gruppe gewesen, die haben dann wenig von meiner Adresse.
Ne?
Vielleicht brauchen sie die Adresse, weil sie die für die Abrechnungszwecke brauchen, das weiß man ja nicht, aber da wäre ja dann auch mal, um dann ein bisschen vorzugreifen, ein guter Punkt, das zu sagen einfach, ne, wofür die,
ja,
wofür,
also, die Adresse gebraucht wird. Wenn sich der Nutzer fragt, warum brauchen die für einen Download meine Adresse, dann ist dann schon irgendwie ein Knackpunkt. Ne? Darüber müsste man eigentlich dann schon nachdenken. Absolut, und ich weiß, ich halte mich ja ohnehin immer für den dümmsten aller User bei diesen Dingen. Ne? Ich werde auch immer für Steve-Wagen genutzt, weil ich sage immer so, warum ist das jetzt so? Also das verstehe ich jetzt nicht. Ja? Ja. Ich glaube, ich habe da immer ein relativ gutes Sensorium zu sagen, das glaube ich ist jetzt ein Overhead oder das ist jetzt einfach nicht rund, ne, im Ablauf eines Formulars. Also wir haben ja relativ sehr viel mit Formularen zu tun. Also wir arbeiten mit den Cent-Formularen, mit dem ganzen Zend-Framework, was halt natürlich ein ziemlicher Overhead dann ist, ne? Aber andererseits hast du eine extreme Dynamik, weil du legst es halt einmal fest und dann läuft es halt durch, was aber einem natürlich nicht davon abhält, das immer zu kontrollieren, nicht? Was ich leidvoll immer dann wieder erfahre. Aber es ist eben eine ganz andere Form der Herangehensweise, weil du kannst halt in diesen einzelnen Konfs-Teil genau festlegen, welches Formular dann tatsächlich was enthalten soll, aber man muss viel früher anfangen, wie du auch sagst, so, man muss, im Grunde müsste man eben beim Kunden oder wer auch immer diese Informationen braucht, viel früher einfach Testcases anlegen. Ne? Mhm. Was braucht ihr eigentlich für wen und warum und wie soll es ausgewertet werden? Ich glaube, dass die einfach eben von vornherein einfach in die Zukunft hindenken. Nicht? Wie du sagst, eben, ach, vielleicht wollen wir mal eine Geburtstagskarte verschicken oder wir wollen, was weiß ich, machen. Ja? Und das ist aber eigentlich unsinnig.
Ja, ja, oder die Formulare werden auch einfach von Wettbewerbern oder irgendwo aus dem Internet, ich sag mal, kopiert, ja. Also weil man halt einfach sagt, naja, gut, genau, das macht halt jeder so. Und ich meine, da kommt auch noch dazu, dass zum Beispiel gerade in so Shops, die dann mit OS Commerce aufgebaut waren oder so, da war einfach standardmäßig zum Beispiel der Geburtstag drin. Das heißt, man hätte ihn aktiv deaktivieren müssen, damit dann halt im Shopping-Card hinten bei der Anmeldung dann eben nicht das Ding kommt. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich sehr freut, wenn er sich nicht registriert muss in so einem Shop, weil die meisten Sachen, da kaufe ich irgendwas, was ich nie wieder kaufen werde. Also das freut mich dann regelrecht. Ja, ja. Und wir sind tatsächlich, wenn wir jetzt über diesen Planungsbereich reden, da reden wir ja noch gar nicht über Design oder solche Sachen, sondern da geht es jetzt wirklich erstmal nur darum, was brauche ich, warum brauche ich das, was wird damit gemacht. Was ich ganz spannend fand, wir haben gerade schon vor der Sendung kurz diskutiert, dass die Bücher, die wir da gefunden haben, von denen wir auch noch welche verlosen werden am Ende der Sendung, teilweise sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen und auch unterschiedlich gut sind. Aber einen wichtigen Punkt fand ich zum Beispiel, sich tatsächlich auch mit der Schwierigkeit der Fragen auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt so relativ einfache Fragen, auf die man einfache Antworten findet. Das sind dann so der eigene Name, vielleicht zum Beispiel die Adresse. Dann gibt es Fragen, auf die man auch noch Antworten selber recherchieren kann, in Anführungsstrichen. Dazu gehören so Sachen wie Kreditkartennummern oder sowas, Ausweisnummern oder so, weil die habe ich, muss ich dann in meiner Wohnung irgendwo hingehen, dann finde ich das. Vielleicht mag es auch den einen oder anderen geben, der seine Kreditkartennummer auswendig weiß, möglich, aber ich gehöre nicht dazu. Und dann gibt es aber auch Fragen, die zum Beispiel, wo ich wirklich intensiv mich drum kümmern muss und möglicherweise dritte Fragen.
Das ist der Telefonjoker.
So ungefähr, genau. Das wäre dann der Telefonjoker. Und das sind so Sachen, die einfach sehr hohe soziale Kosten quasi generieren, wo ich schon ein extrem hohes Bedürfnis haben muss, das Formular zum Beispiel auszufüllen und ein relativ hohes Vertrauen haben muss, dass mir das was bringt und dass ich das auch machen möchte. Ich erlebe das bei mir zum Beispiel gerne bei so längeren Umfragen oder sowas, dass ich dann halt die ersten zwei Seiten ausgefüllt habe und dann kommt so eine Frage, wo ich so denke, boah, ich bin ja gerne bereit, euch jetzt irgendwie ein paar Minuten meiner Zeit zu opfern, aber das hier, da muss ich ja quasi erstmal meine Mutter anrufen, ja, und meinen Stammbaum recherchieren, um das beantworten zu können, da habe ich jetzt irgendwie überhaupt keine Lust drauf.
Welche Umfragen machst du denn?
Ja, ich habe zum Beispiel gerade heute ging durch die Twitter-Welt irgendwie... Oder? Ja, genau, zum Beispiel. Ja, ich meine, da war es nicht so, also das habe ich halt komplett durchgeklickt so. Ja, aber das sind halt so Sachen, mit denen man sich halt tatsächlich auseinandersetzen sollte. Ja,
Ich meine, du hast ja auch gut unterschieden, ne? Also es gibt ja diese Schwierigkeitsgrade. Es gibt so unter Anführungszeichen standardisierte Kurzformen wie dieses Kontakt. Ne, Formular, da ist ja meistens immer so ein gleiches Potenzial da, eine gleiche Anzahl von Feldern, vielleicht ab und zu variiert was, aber das sind diese Einfachformulare. Aber es gibt eben dann so Formulare wie zum Beispiel eben Krankenkassen, die halt dann tatsächlich ganze Anmeldeprozeduren in so Formularen abbilden müssen. Ne? Das ist also die Sachen, die man normalerweise auf Ämtern ausfüllt, ne, werden jetzt ins Web transportiert und da ist ja schon allein, also da zum Beispiel hat man sehr stark diese Schnittstelle. Wie, ne, was ist jetzt wirklich wichtig fürs Web oder wie ich kann im Web das ja nicht eins zu eins quasi abbilden, sondern ich muss versuchen, das in irgendeiner Form zu transportieren. Ne? Und da steht man dann wirklich an. Also da ist man wirklich in diesem Planungsprozess mit drinnen, dass man dann sagt so, nee, also das ist jetzt zu komplex, wie du sagst eben. Ne? Da sitze ich jetzt irgendwie 3 Stunden, um diese ganzen Select-Felder durchzugehen, diese ganzen Optionen durchzugehen. Das ist einfach viel zu verwirrend. Während wir oft auf Ämtern haben wir ja schon Probleme, teilweise eben diese Formulare auszufüllen, und im Web ist es dann teilweise ganz, ganz tragisch, solche Dinge dann auszufüllen. Und deswegen denke ich mir, wir müssen immer gucken, auf was beziehen wir uns, ne? Also es ist auch einfacher, eben so ein Kontaktformular zu kopieren, als eben so komplexe Strukturen.
Absolut,
und,
ja. Und da fand ich halt. Auch solche komplexen Strukturen gehen ja, wenn man die richtige Planung gemacht hat. Wenn man dann gleich in der Planung rausgefunden hat, okay, das ist jetzt ein sehr komplexes Formular, das da braucht der Benutzer höchstwahrscheinlich, kann er das nicht in einem Abwasch machen. Das muss er halt auch irgendeine Möglichkeit haben, seine Antworten zu den Fragen halt irgendwie abzuspeichern oder halt später halt einfach mal weitermachen können. Oder er muss halt einfach, das Formular muss halt auf die Komplexität halt angepasst sein.
Genau.
Genau, und ja.
Mach du.
Und dazu kommt dann halt eben auch das, also man möchte ja das nicht nur ins Netz holen, weil das alle nachfragen, sondern meistens hat das ja auch einen Grund, also zum Beispiel Einsparungspotenziale oder solche Dinge. Und da muss man sich dann halt auch überlegen, wie kann ich die Leute quasi bei der Stange halten, wie kann ich sie motivieren. Dazu gehören dann so Grundregeln wie, also stell erstmal die Fragen, die erwartet werden, bevor dann überraschende Fragen, die wirklich gestellt werden müssen, die den User vielleicht trotzdem in dem Moment überraschen. Stell dir halt vorher, erklär, warum du sie brauchst, und biete quasi auch Anreize. Also weil wenn ich dann jetzt, also ne, bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie ein Formular, was ich halt normalerweise in Paperform vielleicht für ein Amt mache, da, also und mich damit wirklich online auseinandersetze, dann muss ich halt auch einen Anreiz haben, warum ich das machen soll. Also das kann zum Beispiel natürlich schon sein, dass man halt weiß, auf dem Amt würde ich halt irgendwie einen halben Tag unbezahlten Urlaub verbrauchen, ja, und online kostet mich das halt nicht so viel, aber möglicherweise gibt es auch noch halt andere Gratifikationen, die man mitnehmen kann.
Ja, das habe ich ja so in diesen englischsprachigen Büchern, es sind ja eh nur englischsprachige Bücher, nicht so genau verstanden, was mit den Gratifikationen gemeint ist. Ich glaube, das war in diesem Forms That Works, ne? Immer davon sprach. Ich dachte mir immer so, das kommt mir vor wie so eine, für Kinder, ne? Man gibt ihnen irgendwas, damit sie sich freuen. Also,
genau, man gibt ihnen einen Lolli dann am Ende.
ja, genau, diese Lolli-Aktionen, ich habe das nicht so ganz verstanden. Das wurde immer nur so angerissen, diese Gratifikationen, und ich frage mich wirklich ganz ehrlich, man muss auch sagen, die Beispiele, die sie da immer anführen, ne? Das ist ja eher auf Usability zugeschnittenes Buch. Die waren erstens mal potthässlich. Ja? Also ehrlich gesagt, ich würde mich auf so ein Formular gar nicht aufhalten wollen. Ja. Und wie sie dann angefangen haben, diese potthässlichen Formulare auch noch irgendwie Usability-technisch durchzuackern, dachte ich mir, Wahnsinn. Aber wahrscheinlich sehen die so aus dort, keine Ahnung. Aber ich habe einfach teilweise nicht so ganz verstanden, was mit diesem Gratifikationsschritt tatsächlich gemeint ist. Weil ehrlich gesagt, wenn du so ein Formular ausfüllst, kann ich mir nicht vorstellen, was sie mir da anbieten. Also ich meine, auch wenn es ein bisschen hübscher ausschauen würde, wüsste ich nicht.
Ich glaube, also in dem Buch ging es dann wohl auch irgendwie um, also dann Formulare für Unternehmen, und die müssen dieses Formular ausfüllen. Dann gibt es also das Gesetz, dass das ausgefüllt werden muss, weil die dann ihre Umsatzsteuererklärung damit machen oder irgend sowas. Und das ist ein ganz guter Anreiz. Dass es ein Gesetz gibt, dass man das machen muss, dann.
Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ging jetzt weniger um so Sachen wie, hey, füll doch mal unser Formular aus, und dann bekommst du zum Beispiel kostenlos, kannst du dir hier ein Musikalbum runterladen oder solche Sachen. Ja,
also, so erschien mir das ein bisschen.
Nee, ich glaube, das ging tatsächlich dann jetzt quasi mehr um, so ähnlich wie, ne, wenn man jetzt über soziale Kosten redet, so um eben eine Form von sozialer Gratifikation. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, es reicht vielleicht bei einem Formular, das ich jetzt ausfüllen müsste, und jetzt Beispiel, ich möchte mich von der GZ befreien lassen oder sowas, ja, und ich müsste normalerweise ins Sozialamt laufen und das da vor Ort mit dem Sachbearbeiter machen, dann kann vielleicht eine Form von Gratifikation schon sein, dass ich das halt zügigst zu Hause machen kann und mir diesen Weg spare. Also ich glaube, es geht quasi mehr um so eine virtuelle soziale Form von Belohnung. So, und das Also das habe ich darunter verstanden. So, also ich Beispiel, wenn ich jetzt mal von dem Shop vorhin sprach irgendwie und sage, ich möchte die Leute dazu bringen, dass sie sich doch anmelden, dass sie halt diesen längeren Prozess durchgehen und ich dann die Daten halt irgendwie mitnehme, dann muss ich ihnen halt irgendwie was an die Hand geben, was ihnen was bringt. Ja, und das kann ja schon sein, dass man halt darauf hinweist, okay, wenn du nächste Mal kommst, musst du diesen ganzen Schrössel hier nicht nochmal eingeben. Ja? Und du hast wieder ein Buch in die Hand genommen. Wir merken das.
Ja, jetzt weiß ich es. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Und jetzt sind die Tipps und die Schrott, aber das steht nicht. Wir müssen noch suchen wollen.
Nee, wobei das
klingt... Wir sind kein Psyche-Podcast hier.
Das klingt schon mehr so tatsächlich so ein bisschen außerirdisch jetzt in dem
Moment. Ich bin aber ganz ruhig hier. Ich habe hier keine außerirdischen...
Nee, jetzt ist es auch wieder gut. Also das ist halt irgendwie... Es klingt mehr so, als wenn irgendwas ins Kabel stört. Oder,
okay.
Keine Ahnung.
Ja, ich meine, ich kann es abnehmen und dann versuche ich halt normal mit dem Laptop.
Nö, das ist schon okay. Das ist jetzt ist ja jetzt noch nicht so oft passiert.
Okay. Nicht bewegen.
Ja, ich bin ganz ruhig.
Nicht atmen. Was wir jetzt quasi immer grundsätzlich ein bisschen vorausgesetzt haben, vielleicht kann man das, wenn wir jetzt in den zweiten Bereich, so in den Bereich Entwurf, ein bisschen reinschnuppern, vielleicht kann man das nochmal ein bisschen mit einbeziehen. Wir haben ja jetzt quasi immer von Riesenformularen geredet. Ne? Mhm. Wir haben immer gesagt, okay, es geht irgendwie um Anmeldungen, um Shopping-Cards, um irgendwelche Umfragen oder so. Letztendlich ist ja zum Beispiel so ein kleines Suchfeld, was ich auf meiner Seite habe, oder die Google-Suche auf der Google-Seite ist ja auch schon ein Formular und das besteht quasi ja nur aus einem Button und einem Texteingabefeld. Und auch dabei kann man ja viele Sachen beachten oder sollte man viele Sachen beachten und richtig machen. Also das heißt, wenn wir jetzt quasi in den nächsten Bereich springen, können wir ja mal versuchen, ein bisschen das in den Begriff Formular noch ein bisschen weiter zu fassen. Wir haben uns halt hier dafür auch ein paar Notizen gemacht. Und eins meiner neuen Lieblingsthemen steht an erster Stelle, das habe ich ja auf dem Barcamp Hamburg, hatte ich eine kleine Session dazu, zum Thema Wireframing. Und ich muss zugeben, dass ich tatsächlich zu Wireframing auch durch ein Formular gekommen bin. Weil ich finde, dass gerade da es Sinn macht und es geht so ein bisschen mit in die Planungsphase. Also wenn man halt so ein bisschen abgeklopft hat, was will ich überhaupt abfragen, was gehört überhaupt dazu, ein Wireframe zu machen, macht meines Erachtens sehr viel Sinn. Seid ihr damit auch konfrontiert oder ist das, seht ihr das anders?
Ja, also ich habe bis jetzt eigentlich eher weniger mit Wireframes gearbeitet. Ich habe das dann eher direkt in Photoshop halt in so ein Mockup gemacht, aber ich sehe durchaus den Sinn und die Zeitersparnis, das mit Wireframing zu machen. Mit Wireframing-Tools zu machen, so wie Balsamic oder so. Also, weil das einfach viel schneller geht und auch nicht meinen Kunden dann die falsche Hoffnung geben würde, dass das, was ich ihnen da jetzt gerade gebe, den grafischen Aspekt halt dann schon berücksichtigt. Hm. Weil das ist ja das Schöne bei Wireframing, das sieht dann alles so schön skizzenhaft aus. Da ja. Kommt man eigentlich gar nicht auf die Idee, dass das jetzt schon fertig aus, also gestaltungstechnisch halt schon fertig wäre.
Ja, ich habe auf dem Barcamp Hamburg unter anderem ein paar Formulare gesehen, die der Marcel mir gezeigt hat, hier der Marcel Böttcher, Co-Moderator oder Hauptmoderator mittlerweile bei Technikwürze auch. Und da waren schon einige wirklich sehr komplexe Shop-Formulare drin für richtig große Firmen. Und das, also da macht es halt Sinn, weil man sich dann tatsächlich zum Beispiel mit diesen Dingern auch nochmal mit der Firma auseinandersetzen kann. Und man kann halt ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleine Usability-Tests schon machen, ohne dass das Formular funktioniert. Also man kann sich ein bisschen wie bei einer Papierskizze damit auseinandersetzen, fragen wir eigentlich in der richtigen Reihenfolge. Also habe ich zum Beispiel eine Frage, die ganze Blöcke hinterher überflüssig macht. Also wenn derjenige da an der Stelle antwortet, um das Beispiel zu nennen, vorhin, wie du meintest zu O'Reilly, vielleicht wäre es sinnvoll zu sagen, naja gut, wenn du Germany als Land auswählst, dann brauchst du da auch keine Adresse mehr eingeben, ne? Weil das brauchen wir halt nicht. Ja. Und so kann man dann halt mit so einem Wireframe schon vorab ein bisschen schauen, sind wir überhaupt, was die Struktur und die Reihenfolge angeht, gut. Und Was man halt auch gut machen kann, ist halt quasi sich mit überhaupt mit der Positionierung der Labels und der Felder und auch so Hilfetexte auseinanderzusetzen. So. Bei dem Thema habe ich halt ehrlich gesagt durch die Bücher festgestellt, dass es da sehr große Inkonsistenzen bei Ratschlägen oder Guidelines gibt, ja. Also der eine sagt halt, auf jeden Fall müssen die Labels linksbündig sein. Ja, dann kommen Leute, die sagen, ja, aber es ist irgendwie viel besser, dass die Labels irgendwie rechtsbündig an das jeweilige Element rangerückt werden, weil sich dann die Augenbewegungen minimieren lassen. Und das fand ich ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. So durch die Bücher hindurch.
Ja, ich meine, das eine Buch sagt ja, dass du kannst es eigentlich machen, wie du möchtest. Du musst es halt einfach nur testen, ob es funktioniert. Und das ist dann natürlich die einfachste Lösung. Also für das Buch jetzt.
Naja, genau.
Ja, ich glaube, die höchste Quote ist, glaube ich, so in dem Usability-Test immer gewesen. Ich glaube, das war dem Luke W., ne? Webform Design, dass eigentlich das Label über dem Feld steht. Also da ist halt der schnellste Zusammenhang, es ist quasi der Vorteil der Linksbündigkeit, ne, wo man ja am schnellsten guckt und auch noch am schnellsten am Feld gebunden, ne, weil das Feld nicht rechts davon steht, sondern eben gleich drunter. Das hat natürlich dann, ich glaube, das stand in einem anderen Buch dann das Problem, dass du eben extrem viel Platz verbrauchst.
Ne. Ja, genau, also vertikal.
Vertikal,
was, genau. Was ich jetzt an und für sich nicht so schlimm finde, aber der ein Hinweis war ja dann auch so, dass es halt einfach so, also das Formular wird einfach lang. Ja, also es wirkt lang. So.
Ja, und kein Kunde will das.
Ja, ja.
Also ich habe bis jetzt, glaube ich, in meinen 10 Jahren Arbeit keinen Kunden gefunden, der ein Label über ein Feld setzen will. Es sei denn, es ist zweispaltig. Ne? Also dass du eben das links und rechts hast. Ne? Aber das will man dann ja auch wieder vermeiden. Also ich muss sagen, also diese Linksbündigkeit plus Feld hat sich eigentlich dann eher durchgesetzt als der optimalste Fall. Rechtsbündig finde ich halt immer so flatter. Also wenn es dann
ja,
so
absolut.
Rechts, dann so flattersatzmäßig, gerade ja. Wenn dann zum Beispiel Zweizeiligkeiten sind, ich glaube, das wurde auch erwähnt, dass das dann schwierig ist, viele Leute noch zu verbinden, weil da musst du dann schon ziemlich gut layouten, damit das nicht irgendwie völlig verwirrt.
Ja.
Und ja. Also diese Labelgeschichten, da gibt es ja, glaube ich, einfach nur Mehrheiten, die da immer untersucht werden. Ich glaube, der Luke W. macht das ja regelmäßig. Ist schon spannend, diese Eye-Tracking-Geschichten, ne? Aber ich sag auch so, im Einzelfall setzt sich ja ohnehin so ein Standard durch. Ne? Also auch wenn man jetzt zum Beispiel die Winnie-Preisträger anschaut, ist fast alles linksbündig.
Ne? Also was ich ganz nett fand, da ich glaube, das ist halt wirklich eine Sache, da muss man sich dann halt selber auch nochmal so ein bisschen durch die Ressourcen durchfräsen, um sich einfach Anregungen zu holen. Und da hattest du, Daniel, ja recht. Also ich glaube, es ist so gut wie alles erlaubt, wenn es halt funktioniert. Ne? Also und ich fand zum Beispiel, also ich kann mit diesen zweispaltigen Formularen gar nicht, also da ich bin so ein User, der total verwirrt wird. Ganz schlimm ist dann vor allem, weil ich sehr viel Tastatur benutze, dann um von Feld zu Feld zu springen. Und teilweise springen die halt nicht so, wie man sich das wünschen würde.
Ja.
Da werden wir sicherlich in der nächsten Sendung dann nochmal drauf eingehen. Aber ich kann zum Beispiel absolut nicht ausstehen, wenn ich, ich glaube, das kann so gut wie keiner, wenn ich dann meinen Nachnamen eingebe, rechts daneben ist der Vorname, aber es springt erst runter in die Straße oder so. Ja,
Ist die Frage, wie man es halt gebaut hat. Ne?
Genau, ja, selbstverständlich. Aber ich orientiere mich halt, wenn dann lieber von oben nach unten, und es war in den Büchern waren so schöne Ausnahmen wie eben zum Beispiel beim Namen. Also wenn ich dann halt quasi als eine Zeile den Namen habe, aber es sind zwei Felder für Vor- und Nachname, muss man sich schon wieder fragen, was machen Leute mit mehreren Vornamen, aber egal. Und zum Beispiel fand ich ein schönes Beispiel, dass vorne Name dran steht und dann in dem Feld quasi in so einer leicht gräulichen Schrift nochmal Vorname, Nachname drin steht, der dann natürlich weggeht, wenn ich reinklicke.
Ja.
So. Das fand ich zum Beispiel, sah zumindest ganz nett aus. Müsste man dann halt erstens testen, ob das auch vom Kontrast her brauchbar genug ist und ob da jeder mit klarkommt, ne?
Ja, das ist eine Sache, die halt dann für die Barrierefreiheit kritisch mittlerweile gesehen wird, weil du dann halt diese Wiederholungen hast. Ne? Also das kann ich dann später in einer anderen Sendung erklären. Wenn du Vorbelegungen hast, wird dann quasi doppelt und dreifach die Sachen dann irgendwie vorgelesen, und das ist ein bisschen anstrengend.
Ja.
Ich sage immer so, wenn man die Formulare gut verdrahtet, ja, dann muss eigentlich klar sein, was in dem Feld einzutragen ist. Ne?
Ja,
weil Vorname ist eigentlich relativ eindeutig. Es sei denn, wie du sagst, jemand hat 15 Vornamen, gut, dann muss er die halt alle da eintragen, dann weiß er aber Bescheid, weil er hat halt so viele. Aber ich denke, Formulare müssen eindeutig sein, das ist das Wichtigste. Und die müssen so gebaut sein, wie du eben sagst, dass man durchgehen kann und sich zurechtfindet. Ich glaube auch, dass mit diesen zweispaltigen Formularen wenn ich jetzt so überlege, das war vor einigen Jahren einfach total hip. Ja? Ich glaube, dass das abgenommen hat. Also ich glaube, mein letztes zweispaltiges Formular habe ich sicher vor 2-3 Jahren gemacht. Ich glaube, das war einfach, das hat sich vielleicht auch ein bisschen irgendwie verschoben jetzt, dass man tatsächlich jetzt wieder mehr so lineare Strukturen baut. Mhm. Ja? Vielleicht auch durch die Dynamisierung, das weiß man ja nicht. Ne? Also einfach, dass mehr Leute vielleicht Engines nutzen, ja. Da kann man das nämlich dann eher vergessen. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch Quickforms, ne, für PHP. Hm. Wenn man das nutzt, du kannst das alles machen mit der Zweispaltigkeit. Aber es ist einfach schon anstrengender. Ja? Du bist schneller, wenn du es tatsächlich in einer linearen Form baust, weil du musst für jede Sache, die halt anders ist, eine Ausnahme bauen. Ja? Weil die das ja in der Form natürlich nicht vorsehen. Ja? Also insofern, es kann schon sein, dass das ein bisschen, das ist jetzt eher eine Vorstellung ins Blaue, dass das vielleicht damit zusammenhängt. Dass eben die Leute nicht mehr alle Formulare per Hand bauen. Ja.
Hm. Ja. Ja, also ein letzter Punkt, den wir jetzt hier noch quasi im Entwurfbereich drin haben, wobei der schon fast ein bisschen in Erscheinungsbild rüberrutscht, sind so Kennzeichnungen und so Fehlermeldungen, Hinweistexte und solche Sachen. Auch da gilt ja irgendwie so ein bisschen, wenn es funktioniert, ist erlaubt. Was ich tatsächlich finde, und da widersprechen sich die Bücher, und da können wir uns gerne kurz auch drüber streiten, also ich finde, ich habe gefühlt schon ein bisschen Standards, ich fühle Standards für Pflichtfelder zum Beispiel. Also ich finde, dieses Sternchen versteht halt selbst meine Mutter. Ja, also die hört diesen Podcast nicht, deshalb darf ich das sagen.
Ach, ich sprich durchaus für deine Mutter, ne?
Ja, genau. Also ich habe, da gab es halt auch unterschiedliche Aussagen in den Büchern zu drin, ob man jetzt mit Sternchen arbeiten sollte oder nicht. Ich habe dann auch nochmal einen Aufsatz gelesen, der davon Abstand nimmt, was ich halt ein bisschen irritierend finde. Ich teile die Ansicht, dass wenn jetzt man quasi den umgekehrten Weg geht und sagt, okay, also der User geht eigentlich immer davon aus, dass alle Felder auszufüllen sind, und wenn ich ihn darauf aufmerksam möchte, dass ein Feld nicht ausgefüllt werden muss, dann schreibe ich da optional dran. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ich finde eben Sternchen für Pflichtfelder eigentlich relativ standardisiert, wobei man natürlich da wieder aufpassen muss. Und ich hatte sehr schöne Beispiele gesehen, wie man das halt hinbekommen kann, dass das halt auch barrierefrei ist.
Ja. Ja, also ich lege auf Sternchen dann überhaupt keinen Wert, aber gut. es ist halt die Frage, für Sternchen musst du halt für barrierefrei wieder zusätzliche Dinge machen, weil Sternchen ja, absolut, halt auch belegt ist im Screenreader. Das heißt, da musst du dann wieder so Driss machen, wie eine Abkürzung drumherum legen oder so. Oder ein Title-Attribut. Ich finde halt sowas, man kann das einfach auch Pflicht nennen, weißt du? Also okay, required ist ein bisschen länger, ne? Das ist klar, wenn es Englisch ist, aber im Deutschsprachigen ist das eigentlich ziemlich knapp. Und man könnte die Methode ja tatsächlich ausweiten, wie du gesagt hast, man guckt, wie viele Felder müssen tatsächlich ausgefüllt werden. Sind es jetzt nur 2 oder so, dann reicht ja für die Pflicht zu schreiben. Sind eh alle Pflicht und sind tatsächlich nur 1-2 optional, dann kann man da optional reinschreiben. Also das ist auch wieder eine Sache, dass man eben den Prozess schon davor beginnen lässt und einfach ne, guckt, was muss tatsächlich ausgefüllt werden. Dann kann man vielleicht zuerst mal fragen, müssen diese optionalen Felder dann sein? Kommt man nicht vorher dann einfach schon reduzieren. Ja. Und absolut, ich meine, du hast recht, Sternchen ist ein absoluter Standard. Möchte ich jetzt auch nicht irgendwie quasi ablehnen oder so. Ne? Also ich sehe es überall und ich versuche es halt bei unseren Formularen tatsächlich mit Pflicht durchzudrücken. Ist jetzt vielleicht eine Entscheidung, ne? Aber tatsächlich, und wir können überhaupt über Standards reden. Es gibt ja in Formularen tatsächlich Standards. Wenn man aber dann, also required, das geht noch, das ist relativ standardisiert. Leider steht required oder die Erklärung, was dieses Sternchen ist, oft unten.
Ja, auch das finde ich auch das ganze große Tennis, ja.
Ne? Da musst du erstmal runterschauen, okay, Sternchen, weil das alle wissen, guckt eh keiner runter, ja. Aber trotzdem, also es ist oft so ein Verständnis, dass man nicht im Fluss liest, sondern irgendwie, aha, da unten steht jetzt noch was zum Sternchen, könnte ja auch was ganz anders stehen, ne? Und die Fehlermeldung, was du als nächsten Punkt noch aufgeführt hast, also da ist ja der völlige Raubbau. Also wenn du da mal, die Leute ihre Fehlermeldungen machen und wo sie sie setzen. Am schlimmsten, glaube ich, in einem Buch stand sogar, dass das Sternchen danach stehen soll, ne? Die haben das dann layouttechnisch ins Label mit absoluter Positionierung dann rechts rausgesetzt.
Genau, hinters Feld quasi.
Ja, ganz merkwürdig. Also ich meine, okay, optisch siehst du das immer, aber ich finde vom normalen linearen Fluss ist es absurd, das dahinter zu setzen. Mhm. Ja? Das gehört immer ans Label eigentlich ran. Ja?
Also das ist ja zum Beispiel tatsächlich was, wenn man sich jetzt diese Eye-Tracking-Studien anguckt, was das auch einfach belegt, weil man hat, also das ist ja, ich meine, was ich so mitnehme aus diesen ganzen Eye-Tracking-Studien ist, dass halt Web-User einfach einen Tunnelblick haben. Also es ist ja wirklich unglaublich, was da teilweise nicht gesehen wird. Und wir hatten jetzt gerade, Daniel weiß das sehr leidvoll, einen kleinen Usability-Test mit einem Webprojekt. Und ich habe daneben gesessen, habe mich gefragt, sag mal, wieso, da ist doch der Button, ist doch da. Also ich meine, hallo, ihr müsst doch nur noch mal kurz mit der Maus so 3-4 Zentimeter nach rechts gehen. Und das ist einfach nicht gesehen worden. Ja? Und das ist halt, dann fragt man sich, wie jemand wirklich ernsthaft empfehlen kann, auf jeden Fall, das muss rechts sein, ja, wo ich doch mit meinen Augen wahrscheinlich beim Label irgendwie links bin und auch von links anfange zu schreiben.
Ja, also der eigentlich diese Matten, glaube ich auch, das war auch ein Schreiber, die ich auch mehr spielen können, eben sagen, die meisten der ganzen Welt.
Du bist absolut jetzt gerade mal wieder gar nicht zu verstehen.
Ja, stimmt, aber es ist auch, es klappert so.
Genau, jetzt ist gerade irgendwie, und jetzt ist es, glaube ich, wieder weg.
Aber da, ich habe jetzt gar nichts gemacht, ich habe jetzt nur gesprochen, ich habe weder aufgestanden noch durch
die Runde. Das ist irgendeine Wasserader, ich bin mir da
genau, ja, genau. Ach, deswegen. Ja, aber du meintest ja auch mit dem Button, das ist ja auch nur so eine Geschichte, ne? Der wird ja auch manchmal nach links, mal nach rechts. Ja. Sogar mittige Buttons sieht man ja auch, nicht oft, aber sieht man. Also insofern heißt es ja, usability-technisch soll der immer links sein. Ne? Was ja vom Fluss her auch stimmt. Ne? Ich will ja nicht nach rechts gehen, um dann was zu klicken. Ja. Einzig nur bei Formularen, die blättern, ist es wohl weiter und zurück, ne? Dass die dann eher dann rechtsbündig werden. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Da müsste man auch noch mehr Studien dazu lesen. Aber du hast schon recht mit dem Tunnelblick. Es ist immer faszinierend, diese Eye-Tracking-Sachen tatsächlich, diese Heatmaps, ne, sich zu angucken. Ja. Und die Leute, eigentlich im Grunde ist man froh, wenn die Leute überhaupt auf der Webseite waren. Ne?
Ja, genau. Ja.
Formulare vielleicht gleich im Kopf machen, weil sonst kommt eh keiner hin.
Ja, das ist lustig. Also wenn du jetzt die Button ansprichst, können wir quasi mal einen kurzen Schritt weitermachen zum Erscheinungsbild. Also ich habe tatsächlich immer wieder mit Buttons ein Problem. Eins der Highlights für mich, und da könntest du mir vielleicht auch nochmal helfen, ob das aus irgendwelchen Usability-Barriere-Gründen Sinn macht, ist der Reset-Button. Ja, also das ganze Formular zurückzusetzen. Ich kann
es gibt
mir das
schon seit 10 Jahren soll es schon keinen Reset-Button mehr geben.
Ja, ich bin beruhigt, dass das so ist, weil ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass ich am Ende festgestellt habe, ich habe alles falsch eingegeben. Ja, also deshalb, selbst wenn jemand jetzt quasi zum Beispiel darauf angewiesen ist, die Tastatur zu benutzen, geht das ja auch nicht langsamer, als wenn ich das mache, ja, der jetzt irgendwie mit der Maus und der Tastatur arbeitet oder so. Und ich habe so oft schon Formulare irgendwie komplett ausgefüllt und unten puff draufgeklickt und dann war alles weg. Ja, das ist eine Katastrophe. Und ich finde zum Beispiel da, ohne ja jetzt Standards nennen zu können, das ist schon eine Reihenfolge, also der Anordnung gibt in so einem Fall zum Beispiel, ob der Button jetzt Sinn macht oder nicht. Lassen wir hingestellt. Und ich zum Beispiel muss sagen, dass ich eigentlich einen Abschlussbutton irgendwie eher unten rechts erwarte, als unten links. So, ja. Also wenn ich jetzt wenn so zwei Button nebeneinander stehen. Und was ich schön fand zum Beispiel war der Hinweis, den ich hatte, ich glaube, das war ein anderer Aufsatz, den ich noch gelesen hatte, war die Verwendung zum Beispiel von Farben für solche Dinge. Mhm. Also, es gibt halt so gewisse psychologische Effekte, die in der Mehrzahl aller Fälle gelten, nämlich zum Beispiel, dass Grün eher positiv aufgeladen ist als Rot. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel einen Abbrechen-Button habe und einen Speichern-Button, dann mache ich den Speichern-Button grün und den Abbrechen-Button rot. So, das empfinde ich als relativ gesetzt. Also das kann natürlich nicht das Einzige sein, aber ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass sowas zum Beispiel auch was die Anordnung links und rechts angeht, tatsächlich existiert. So, ich habe aber keine Beweise dafür jetzt.
Also ich denke, es gibt halt, das ist immer eine Frage des Ablaufs, ne, eines Formulars. Also wenn du wirklich nur ein einseitiges Formular hast, denke ich, ist die Position unten links tatsächlich die präferierte Position. Mhm. Weil du gehst einfach linear runter und schickst ab. ohne jetzt Reset, also von dem Abbrechen-Button möchte ich gar nicht reden, weil der ist wirklich seit Jahren ein No-Go. Ja, also ich meine, es sei denn, du hast wirklich was ganz Komplexes und musst irgendeinen Vorgang unterbrechen oder so. Ja, aber dann würde der Button vielleicht einfach anders heißen, zwischenspeichern oder was auch immer. Ja, dieses, ich denke, das ist einfach ein Rudiment aus den Jahren vor 20 Jahren oder so. Ja, da gab es den halt, ja, den gab es vielleicht aus irgendwelchen Gründen, das mir jetzt auch nicht mehr wirklich präsent ist. Aber der hat sich irgendwie leider einfach noch gehalten, aber ich sehe den auch kaum mehr wo. Also die meisten verzichten mittlerweile auf diesen Button. Aber wenn du eben einen Prozess im Formular hast, dass du eben Steps oder Schritte definierst, dann zurück links, weiter rechts. Also ich denke, diese Standards gibt's einfach, ja, weil weiter natürlich ein Prozess ist, dass du quasi im Kopf blätterst, ne? Mit dem Auge blätterst. Da sind wir auch sehr printorientiert, printlastig. Und dann ist die Frage, man könnte natürlich auch sagen, der Zurück-Button kann auch neben dem Weiter-Button rechts sein. Ne? Also das gibt dann, da müsste man halt wieder einfach schauen. Andererseits soll man sich immer komplett nach diesen Eye-Tracking-Studien richten. Weiß ich jetzt auch nicht so wirklich.
Ja, vor allen Dingen glaube ich tatsächlich, dass es, sagt ja auch eigentlich jeder seriöse Researcher, der mit diesen Eye-Tracking-Studien arbeitet, das bezieht sich ja auch immer tatsächlich auf den Einzelfall. Klar kann man da Guidelines draus ableiten und sicherlich gibt es einfach, um da mal Jakob Nielsen zu zitieren, viel zu viele, die glauben, sie wären ein Sonderfall irgendwie. Aber es hängt schon dann irgendwie auch vom Einzelfall ab. Deshalb die eigenen Usability-Tests lassen sich halt nicht ersetzen eigentlich. Ne? Also ich glaube, das ist schon wichtig, weil alleine zum Beispiel ja unterschiedliche Zielgruppen vielleicht ganz unterschiedlich funktionieren. Also wenn ich halt weiß, ich habe sowas wie Schüler-VZ, dann mögen da im Kopf andere Standards existieren, als wenn ich sowas wie Senioren-VZ habe oder sowas, ja. Man muss da vielleicht auch ganz anders drauf eingehen. So, also das kann ich mir schon vorstellen. Wir hatten, wenn wir über Erscheinungsbild reden, und das ist zum Beispiel was ich immer wieder bemerke, also ich finde, Formulare sind schon knifflig zu stylen, also mit Stylesheets, und eins meiner größten Probleme in Anführungsstrichen, also ich meine, die sind natürlich umgehbar, aber ist zum Beispiel tatsächlich, dass es einfach, dass alles Input ist. Ja. Also dass ich, wenn ich einen allgemeinen Style für Input mache, dass dann ich das wirklich einfach mal alles style, so ungefähr. Und ich dann halt relativ viel, was ich sonst selten mache, dann doch mit Klassen für einzelne Elemente arbeiten muss oder dann mit IDs oder solchen Sachen. Ich habe mir ja so ein paar Sachen aufgeschrieben, die, ich weiß gar nicht, ob das jetzt super hilfreich ist, die hier durchzugehen, weil, also zum Beispiel hatte ich mir aus dem einen Buch so einen Hinweis rausgeschrieben, wie, also ein CSS Reset Style Sheet hilft sehr, aber das tut's im Allgemeinen eigentlich immer.
Nicht, ja, das war Fancy Form Design, ne?
Ja, ja, genau.
Das fand ich, ja, ich meine, es ist okay, dass er diese Thematik da reingebracht hat, aber das ist ja eine allgemeingültige Thematik, ne? Die muss jetzt nicht unbedingt auf Formulare speziell angewendet werden, fand ich dann, ne? Genau. Aber das mit dem Input ist schon einen guten Hinweis, den du machst, ne? Also das ist aber auch eben eine historische Geschichte mittlerweile. Das ist halt die Frage, wie weit du runter musst mit dem Browser, ne? Also wir brauchen den Browser nicht nennen, oder wir können es tun, ne? Der IE6 konnte halt diese Inputs nicht einzeln ansprechen, ne? Das war das Problem. Und mittlerweile geht es ja. Ist halt die Frage, wie weit man runter muss. Wenn man nicht mehr so weit runter muss, dann kann man ja tatsächlich die Inputs einzeln ansprechen. Na, sonst sah das ja wirklich, wirklich schlimm aus. Ne? Das stimmt schon. Das war immer sehr interessant. Wenn Input absolut, dann am Anfang.
Genau, dann sind die Checkboxen auch ewig groß oder respektive die Buttons, ja.
Ja, und dann schöne Borders und so, ne? Das ist ja eine eigene Schönheit, ne? Nee, aber ich denke, dass wir ja jetzt, das ist auch eine historische Sache, die sich einfach jetzt bald erledigt haben wird. Also dadurch wird es besser. Also ich finde, dieser Punkt war früher echt ein Problem, hat sich aber mittlerweile schon, bis auf jetzt Selects, die halt immer noch ein bisschen, ne, schwierig sind und so. Aber man kann die schon, vor allem allein die ganzen Breiten, dass wir die jetzt alle so geregelt kriegen. Früher musste es ja Weichen für die einzelnen Browser einstellen, dass die alle gleich breit waren, nicht? Weil der Kunde setzt sich ja vielleicht hin mit dem mit dem Maßband und schaut, ob alle gleich breit sind, nicht?
Was man ja auf jeden Fall auch erwarten kann, ja.
Und das ist ja alles viel besser geworden. Also insofern bin ich da jetzt echt viel entspannter. Ne?
Also ich glaube, was man halt tatsächlich generell zur Erscheinungs-, also zum tatsächlich optischen Stylen sagen kann, ist, wenn man sich mal hinsetzt und so ein bisschen sich Inspiration holt, dann ist man teilweise sehr beeindruckt, was man mhm. aus Formularen doch durch einfache Stylesheets herausholen kann. Das ist jetzt, hier steht noch so ein Stichpunkt in unseren Notizen, sowas wie, man kann halt durch so kleine Verläufe oder durch eben unterschiedliche Border oder so kann man halt relativ...
Hundeecken.
Genau, Runde solche Sachen. Ja. Und also man kann wirklich relativ viel machen. Man kann es dann so übertreiben, dass das Formular hinterher gar nicht mehr als Formular zu erkennen ist. Auch da sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Also ich habe auch schon sehr abgefahrene Suchformulare gesehen, wo einfach keiner wirklich mit klarkommt. Und ich kann aus einem Nähkästchen plaudern, dass in einem Projekt von mir einer der meistgesuchten Begriffe zum Beispiel, so viel zum Thema vorausgefüllt, Suche ist. Ja, und das andere aus einem anderen Projekt, da kann man einfach von schlechter Arbeit von meiner Seite aus sprechen, da werden einfach unfassbar viele E-Mail-Adressen gesucht, weil oder wurden gesucht, ich habe das mittlerweile optimiert, weil die Leute das für die Eingabefeld für so ein Newsletter gehalten haben.
Oh Gott, Entschuldigung.
Ja, das passiert halt auch, ne? Wenn das halt schlecht, wenn es schlecht gestaltet ist. Also wobei, da kann man schon fast eher von dem Entwurf sprechen und nicht unbedingt von dem Styling dann hinterher, ne?
Ja, es war ja teilweise früher eher das Problem. Also ich fand diese Sachen immer absolut absurd, weil man eben diese Sachen nicht stylen konnte, runde Ecken und so weiter und Verläufe, ne, wurde dann quasi das normale Inputfeld, ne, das Standard-Inputfeld mit etwas quasi JavaScript überlegt, ne?
Ja,
also
ja, genau.
Da etwas draufgelegt. Ne? Ja. Also ich fand es dann immer, es sah vielleicht schön aus, ja, aber ich habe immer gefragt, meine Güte, was für ein Aufwand, ne? Und das Beispiel, was du jetzt mit den Icons in Feldern hast, das ist ja zum Beispiel jetzt in HTML5, findest du ja diese Beispiele, ne? Also ich meine, die Icons sind nicht sonderlich schön, ne? Vielleicht kann man die ja irgendwann auch mal schöner machen, aber da ist ja dann ein E-Mail-Feld tatsächlich mit einem E-Mail, mit so einem kleinen E-Mail jetzt gekennzeichnet.
Ja, und ja.
So. Also das geht ja tatsächlich in die Richtung. Ne? Und ich fände es ja auch gut, wenn wir das nicht immer tun müssten. Ne? Andererseits hast du dann ja keine Möglichkeit, etwas einzustellen individuell, sondern das Feld sieht halt dann tatsächlich überall dann so aus. Ne?
Mhm.
Das ist halt die Frage der Standards. Ne?
Das ist ja auch ein Vorteil, wenn die überall gleich aussieht, dann erkennt man ja sofort, oh, da muss ich meine E-Mail-Adresse eingeben.
Ja, aber ich höre jetzt schon Kunden sagen, mir gefällt das Icon aber nicht.
Oh ja, die höre ich auch sagen, ja, ja.
Ja, oder könnten Sie mir dieses Icon bitte einfärben für unsere Farbumgebung, ne? Oder so, was ja teilweise eben zum Beispiel bei irgendwelchen Playern ist, ne? Dass sie dann sagen, sie wollen das irgendwie in ihrer Farbe haben. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das dann bei solchen Feldern auch kommt, diese Anfragen. Das sehe ich jetzt schon irgendwie, Legende. Die stehen alle schon da und wollen das. Naja.
Ja, übrigens, vielleicht kann ich das an der Stelle mal sagen, weil wir haben ja das Problem, dass wir jetzt eben gerade nicht visuelle Beispiele bringen wollten. Ich hatte überlegt, dass wir haben quasi zweimal, wenn du noch zu deinem Wort stehst und das Buch auch verlosen möchtest quasi, Silvia, bist du da noch, möchtest du das noch oder findest du es im Regal ganz schön?
Ich würde es schon verlosen, nur ich fürchte, ich bin leider ein Mensch, der mal alles anstreicht mit Farben und so. Also wenn ich so wie in Amazon durchgeben könnte, ist leider schon mit kleineren Korrekturen oder Anstreichungen behaftet, dann würde ich es verlosen. Ist es weder zerfetzt noch...
Also wir haben zweimal quasi das Buch Forms That Work abzugeben. Einmal völlig unbenutzt, ja, und einmal mit Anstreichungen. Und einmal verbessert, genau, so sollte man es vielleicht sagen, und einmal ungenutzt.
Ich kann es auch signieren, wenn es ist. Ne?
Damit wird es was wert, auf jeden Fall. Und ich hatte mir überlegt, ob man vielleicht sagt, okay, wir verlosen unter quasi allen Kommentaren diese zwei Bücher, und zwar unter allen Kommentaren, die auf irgendeine, entweder auf ein also auf Ressourcen verlinken, die optisch schön gestaltete oder usability technisch gut optimierte Formulare oder eben irgendwelche Artikel verlinken, die sich damit auseinandersetzen. Und wir bewerten das jetzt nicht, dass es halt quasi wirklich ein barrierefreies Formular sein soll, sondern einfach auf von den Hörern gut gemeinte Link-Tipps quasi. So. Und dann würde ich sagen, verlosen wir quasi randomisiert, wer das verbesserte und wer das nicht gelesene Buch bekommt. Genau, weil dann haben wir quasi, dann haben wir noch, vielleicht kommen dann so ein paar Links zusammen zu irgendwie ganz netten Beispielen. Mhm. So.
Das ist eine gute Idee.
Was uns quasi zu einem nächsten Punkt bringt, und du hast gerade vorhin schon so ein bisschen diese JavaScript-Geschichte angesprochen, das habe ich quasi auch aus dem einen E-Book von SitePoint übernommen, der Abschnitt progressive Verbesserungen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum ich da als ersten Punkt eine Prozessanzeige reingeschrieben habe, weil die finde ich an der Stelle eigentlich überhaupt nicht angebracht. Die hätte man viel früher bringen sollen, denn bei einem mehrstufigen Formular ist es einfach unfassbar wichtig, dass man da eine Prozessanzeige reinmacht. Also einfach sagt, okay, du bist jetzt bei Schritt 3 von 5 oder solchen Sachen. Das hat mich heute zum Beispiel dazu gebracht, dieses, was war das, Listepart, ne? Oder?
Listepart.
Genau, das war, hat mich heute dazu gebracht, die, das abzuschließen auch, weil ich dachte, naja, jetzt kommen ja nur noch 2 Schritte, Gott sei Dank. Ja. Ja. Sonst wäre ich, glaube ich, irgendwann ausgestiegen.
Aber Frage 50 oder so,
ne? Ja, ja, genau. Aber was jetzt mit progressiven Verbesserungen gemeint ist, quasi eher, wie kann ich zum Beispiel mit dem allseits beliebten jQuery die Funktionalität aufwerten? Ja. Also zum Beispiel, wenn es um Eingabefeld für Daten, für ein Datum geht, könnte ich ja zum Beispiel einen Datepicker dazu bringen. Ne? Sowas in der Richtung. Und es ist quasi ja eigentlich schon nicht mehr erwähnenswert, aber klar ist, dass das halt quasi auch ohne funktionieren muss. So. Wo wir da auch beim Thema Barrieren sind. Was ich abgefahren finde, ist tatsächlich, das hatte ich am Anfang der Sendung schon mal kurz erwähnt, dass es mittlerweile so viele Sachen gibt, die eigentlich Formularelemente sein können, die man aber klassischerweise eigentlich gar nicht mehr so als Formular sieht. Ich hatte zum Beispiel vorgestern ein Formular, wo ich mit Google Maps einen Ort auswählen musste. Und dann wurde quasi dadurch, durch meine Auswahl, das Formular irgendwie abgeschickt und es ging so um Umkreisgeschichten, ne?
Genau, also von hier nach dorthin, ne? So eine Routenberechnung ist das, ne? Die direkt auf der Map geschieht, ne?
In dem Fall war das, ging es eher um eine Umkreissuche.
Ah, okay.
Ja? Und das ist zum Beispiel so ein Ding. Oder es gibt ja mittlerweile so Slider. Ja? Mhm. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bei Amazon oder so sage, okay, ich will zeige mir alles im Bereich von da bis da an Preisen an. Also sagen alles, was mehr als 50 Euro kostet und weniger als 200, dann ne, habe ich da vielleicht so einen Slider oder solche Sachen. Ja, da kann man viel mitmachen.
Also ich fand es ja in diesem fancy Form-Design, also da, deswegen hat mir das Buch am Anfang ganz gut gefallen, auch wenn es nachher ein bisschen schwächer wird, weil es eben, ich glaube, dem ganzen ersten Teil sich diesen, unter Anführungszeichen, neuen Formen von Formularen widmet. Ja, ne? Genau. Und ich habe auch eins wieder gefunden, das ich ja selber in unserem Content-Management-System auch nicht verstanden habe, beziehungsweise nicht wahrgenommen habe, das aber tatsächlich bei Amazon auch gibt. Das sind die... was ein normaler Button, wie ein normaler Button erscheint, aber ein ganz kleines Pfeilchen nach unten hat, ja, und wenn man auf dieses Pfeilchen geht, dann erhält man quasi so eine Art Select-Auswahl.
Genau, ja.
Und ich habe das lange Zeit überhaupt nicht als solches wahrgenommen, weil ich immer dachte, es ist halt ein Button. Ne?
Ja, ja, ja.
Und auch diese Sachen werden vorgestellt und teilweise waren da ganz abgefahrene Sachen, also auch so, da klappen sich ja dann noch mehr Dinge auf und so. Mhm. Also ich denke, wir haben im Kopf noch sehr stark auch ein sehr herkömmliches Bild von Formularelementen. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich auch den Schwenk, wir machen dann heute auch ein bisschen Schwenk zu YARIA. Zum Beispiel diese Spezifikation versucht sehr stark metatechnisch zu arbeiten. Da ist ein Inputfeld nicht unser herkömmliches Textfeld, sondern damit ist gemeint, alles, ja, die gehen eher so Usability-technisch an, alles, wo ein User Eingaben machen muss.
Mhm.
Das kann jetzt alles möglich sein. Das ist eine Text-Area, das kann irgendwie dieses sein, jenes sein. Das fand ich sehr spannend, weil damit versuchen sie eben auch auf eine ganz andere Ebene zu gehen und zu sagen, ja, es kann alles Mögliche. Später tun wir dann einfach noch mehr reinschreiben, was alles noch an Feldern hier möglich wäre. Ne? Das ist eine ganz gute Herangehensweise und macht den Kopf auch ein bisschen freier in die Richtung, ach ja, unsere Formulare sind eigentlich jetzt nicht mehr das, was wir gewöhnlich als Kontaktformular erleben, ne, absolut, wie du auch schon mehrmals gesagt hast. Das finde ich eben spannend. Das hat mir an der Vorbereitung und auch an diesem einen Buch Fancy Form Design ganz gut gefallen, dass man einfach den Blick jetzt einfach erweitert hat. Ach ja, stimmt. Und jetzt guckt man auch viel mehr, ne, auf diese Sachen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ach ja, das ist auch wieder ein nettes, interessantes Feature, das ja im Grunde auch wieder ein Formularelement ist, ne?
Genau, also tatsächlich, das war in dem Buch also wirklich ganz ausführlich beschrieben. Da gehören dann eben zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel ein Color Picker oder so. Ja.
Mhm, genau.
Und ich finde, also wie gesagt, da werden wir in der nächsten Folge quasi dann nochmal genauer drauf eingehen, aber ich finde den Ansatz tatsächlich genau den richtigen, weil wer weiß, was da noch kommt. Also es ist ja vor 8 Jahren hätte sich halt keiner träumen lassen, dass man zum Beispiel vielleicht eine Adresse nicht mehr eintippt, sondern irgendwie mit Google Maps raussucht oder so. Ob das jetzt sinnvoll ist, lassen wir mal hingestellt. Aber so bleibt man ja quasi erweiterungsoffen, ne?
Ja, genau.
Ja, aber ich finde aber allerdings, dass diese Erweiterung, also du hast ja schon angedacht, ob das jetzt sinnvoll ist, eine Adresse über Google Maps rauszusuchen. Diese Erweiterungen sollten schon wenigstens irgendwie bekannt sein von dem Benutzer und da sollte man also nicht Vorreiter spielen und jetzt irgendwas Neues ausprobieren, was die Welt noch nie gesehen hat, sondern sich halt an dem anderen großen Bereich orientieren, den der Benutzer kennt. Und das ist sowohl auch das Betriebssystem und die Programme, die darauf laufen und die Eingabefelder, die da benutzt werden und da schon sich durchgesetzt haben. Also es sind ja eigentlich alle diese neuen, im Web neuen Eingabefelder kommen aus dem Betriebssystemumfeld oder sind da schon benutzt worden. Mhm.
Also ich würde ungern die Hörer bremsen wollen. Also wenn da jetzt jemand die sensationelle Idee hat, kann er das gerne ausprobieren, aber im Prinzip gebe ich dir recht, weil man ja einfach schon so unfassbar viel machen kann, ohne jetzt quasi das Rad neu zu erfinden. Ne? Also man stößt ja immer wieder über so die 20 besten jQuery-Plugins, um seine Formulare zu aufzuwerten mit, was weiß ich, Passwort, Safety-Anzeige, ne? Also wo ich mir angezeigt bekomme, ob das Passwort jetzt schon sicher genug ist, in Anführungsstrichen, oder irgendwelchen Autovervollständigungen, oder, was ich zum Beispiel sehr nett finde, wenn man es gut macht, das ist immer die Hauptvoraussetzung, ist zum Beispiel so eben abschnittsweise Einblendung. Also wenn ich halt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn ich eine bestimmte Frage mit Ja oder Nein beantworte, dann halt erst bestimmte neue Felder einzublenden. Wenn es zu viel wird, ist schlimm, weil man dann immer nicht genau weiß, wie viel muss ich denn jetzt hier eigentlich noch machen, weil was kommt da? Klappt da gleich noch eine DIN A4-Seite aus oder was? aber ich finde es teilweise sehr hilfreich, wenn das dann zum Beispiel weniger wird oder so, ja.
Ja, ich fand, in meinem Buch fand ich mit dem Autocomplete das auch sehr lustig, wie er aufgezeigt hat, dass es tatsächlich Autocomplete-Felder gibt, die, wenn du einen Buchstaben reinsetzt, ja, irgendwie dann schon reagieren und gar nicht abwarten, dass du einfach mal was Sinnvolles eingibst. Ne, das ist ja, das kann man ja tatsächlich mit diesen Suchskripten tatsächlich einstellen, ab wie viel Buchstaben, ne, muss es etwas Sinnvolles sein und so weiter, soll erst dann die Funktion starten und
genau, oder ab wie viel Verzögerung, weil wenn jemand es so durchtippt, dann macht es ja auch nicht viel Sinn.
Ja, auch diese Passwortgenerator-Funktion habe ich auch mal drüber nachgedacht. Früher haben wir unsere Passwörter einfach so angegeben, ne? Also das hat sich ja auch historisch verändert. Jetzt bin ich natürlich froh, wenn es diesen Indikator gibt, weil sonst setze ich ja Stunden, um zu wissen, dass ich tatsächlich das richtige Passwort eingegeben habe, dass es auch einigermaßen sicher ist und so weiter, ne? Und das hat sich ja auch entwickelt. Ich meine, vor Jahren haben wir uns darum überhaupt nicht gekümmert, ob das jetzt, diese Prozessindikatoren gab es da einfach nicht.
Ja, absolut.
Und jetzt können wir fast schon immer ohne irgendwie Indikatoren, gerade so bei diesen ganzen sozialen Netzwerksdiensten, weil sonst ist man ja komplett verloren, ne?
Aber was ich zum Beispiel übrigens zum Thema Passwort ein echtes Best Practice finde, ist, wenn man jetzt, nachdem man sich schon angemeldet hat und irgendwie erneut auf einer Seite einloggen möchte, ja, und man jetzt sein Passwort eingibt und das funktioniert nicht, weil es nicht zum Usernamen passt oder so, ja. Ich habe jetzt einmal erlebt, dass quasi mir ein Hinweis darauf gegeben wurde, wie das Passwort aufgebaut sein muss. Ja, weil dann stand dann sowas wie, erinnere dich daran, da müssen Zahlen drin vorkommen und Sonderzeichen. Mhm. Ja, und in dem Moment dachte ich so, ach ja, dann weiß ich auch, wahrscheinlich habe ich eins meiner Standardpasswörter benutzt und habe halt zum Beispiel noch irgendwie ein Fragezeichen dran gehängt oder solche Sachen, ja. Und oder zum Beispiel auch, das Passwort muss länger sein als, du hast auf jeden Fall ein Passwort, das länger ist als 8 Buchstaben oder irgendwie solche Sachen, ja. Das fand ich ganz hilfreich und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jetzt Hackern unbedingt hilft, quasi eher dann dran zu kommen, ja. Während ich dann zum Beispiel verzichten konnte darauf, die ich habe mein Passwort vergessen Funktion zu nutzen.
Genau, ja.
Ja, das hilft Hackern ja nicht. Die können das ja in der Registrierungsform genauso lesen, weil da muss es ja stehen,
wie das Passwort aufgebaut ist. Ja.
Daniel hört sich aber auch ziemlich weit weg an, blechern.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht an ihm liegt, genauso wie ich aus eigener Erfahrung weiß, dass du nicht dumpf klingst. Also, Ja, also jetzt wäre quasi der letzte Punkt, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, Usability-Tests. Und ich finde tatsächlich, dass man das nicht oft genug sagen kann. Und hier ist ein Punkt dazu geschrieben worden, der ich bin mir relativ sicher, dass der von Daniel kommt. Da steht nämlich, am besten so früh wie möglich testen. Planungsphase und Entwurfsphase. Das könnte daran liegen, dass du letzte Woche quasi einen Usability-Test um die Ohren geknallt bekommen hast für ein Projekt. Ist das von dir oder habe ich das da reingeschrieben?
Das ist von mir, ja. Und teilweise liegt das wohl daran, ja. Ich weiß ja nicht, wer so alles zuhört.
Nee, ich glaube niemand, der daran teilgenommen hat. Nee, aber es ist halt tatsächlich wichtig, weil wir haben, also ich versuche mich da schon dran zu halten, trotzdem kommt manchmal vor, dass man dann halt doch irgendwie sich diesem Dogma entzieht, und es war jetzt wieder so ein Beispiel, wo man einfach davor sitzt und merkt, das kann doch nicht wahr sein, also wieso ist es nicht klar? Und wenn man, das ist so die super goldene Handregel, wenn man mit 5 Usern testet, die entweder, wenn man halt ein total breites Spektrum hat, natürlich möglichst gestreut sind, sonst sich wirklich nah an der Zielgruppe bewegen oder an denen, die das hinterher benutzen, dann hat man eigentlich 80-90% der Probleme gemeistert. Also wenn man das Feedback dann halt auch beachtet. So, und das war jetzt so ein Beispiel letzte Woche, wo wir durchaus gemerkt haben, da haben wir wohl ein bisschen an den Leuten vorbeigeplant an bestimmten Stellen. Weil man dann so im Projekt drin ist, dass man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Ja, vor allem meistens ist es ja, wenn man quasi am Schluss das macht, ist ja das Kind dann quasi schon im Brunnen. Ne?
In der Tat, ja.
Da kann man dann auch meistens nicht mehr viel machen. Erstens ist wahrscheinlich das Budget schon aus und zweitens, oh Gott, da müsste ich jetzt nochmal an die Engine ran oder an die Templates und so weiter und so fort. Ne? Und dann spätestens geht man wieder zum Kunden und sagt, nee, eigentlich müssen wir das Formular nochmal von vorne aufrollen. Ja. Und dann ist es ohnehin alles vorbei.
Ja, deshalb, das quasi sollte für diese Sendung einer der großen Schlussappelle sein, nämlich Usability testen, Usability testen, Usability testen.
Und möglichst davor.
Genau, und zwar möglichst ganz weit vorne schon und auch möglichst vielleicht im Prozess durch. Und bei uns hat sich zum Beispiel gezeigt, dass es genug Leute, also wir sind allerdings eine interdisziplinäre Abteilung so, aber dass es genug Leute gibt, die erstens mit dem Projekt nicht beschäftigt sind und zweitens auch nicht so webaffin sind, dass sie einfach schon immer alles können, ja. So dass man halt dann manchmal denkt, okay, das war jetzt vielleicht doch zu experimentell, ja. So was weiß ich, zum Beispiel so ein Slider, wo dann jemand nicht mit klarkommt. Und das reicht dann meistens schon. Also man muss da jetzt nicht irgendwie die riesen Cases bringen. Wobei ich übrigens, und das fand ich auch ganz spannend in den Büchern, das hattest du im Vorgespräch auch nochmal kurz gesagt, diesen Effekt von Personennähe. Genau, ganz, ganz interessant fand. Also ich würde das mal deutsch mit Archetyp übersetzen. Also dass man sich quasi User überlegt und die im Kopf so ein bisschen rollenspielmäßig ausarbeitet und sagt, ich habe also die 28-jährige Medizinstudentin, die sich im Web einigermaßen auskennt, die irgendwie auf Facebook unterwegs ist und so weiter, und dann zum Beispiel habe ich irgendwie einen 68-jährigen Rentner, der sich gerade in einer Volkshochschule nochmal einen Internetkurs gemacht hat und so weiter. Also dass man halt die sich ausarbeitet und die selber quasi testet. Also sich selbst die Persona im Kopf versucht auszuarbeiten und damit dann auf das Formular losgeht. Da kommt man, glaube ich, auch am Anfang schon an den einen oder anderen Punkt, wo man denkt, ob der das jetzt so wüsste, wage ich zu bezweifeln, zum Beispiel.
Ja, also das fand ich ja in den Büchern spannend. Schade, dass es halt nicht in die Tiefe geht, ne, ja, bei diesen Konzepten. Also das, wenn ich 2 Konzepte mitgenommen habe in der Vorbereitung, war das tatsächlich eben dieses Persona-Konzept, wo ich einfach gedacht habe, das finde ich spannend, da will ich mehr dazu wissen. Und das zweite waren für mich halt Wireframing und Grid, weil ich tatsächlich damit im realen Leben wenig zu tun habe. Ich meine, ich bin halt klassisch in der Programmierung eher beheimatet. Und das macht bei uns die Kreation, ne? Und die arbeiten tatsächlich dann mit Grid und Wireframing. Aber deswegen dachte ich mir, gerade so die Dreispaltigkeit der Formulare, die haben wir jetzt nicht ausführlich angesprochen, fand ich sehr spannend, und da will ich dann auch mal ein bisschen mich noch mehr informieren. Also die Bücher, das ist vielleicht jetzt ein bisschen schräg angekommen, Sie sind natürlich eher an der Oberfläche, das liegt am Thema. Ich denke, die haben versucht, einfach möglichst viel an Informationen in die einzelnen Bücher zu packen. Schön wäre, wenn da quasi Folgebücher kämen, ne? Also quasi einfach für Professionals oder
ja, Part 2,
so. Genau, Part 2.
Extended.
Aber ich denke, ich habe ja viel umgekritzelt, ne? Ich habe mir doch einige Sachen rausgeschrieben und so und werde die auch nochmal im Einzelnen später durchgehen. Also sie sind schon, also kann man sich schon kaufen und sie sind ja auch nicht so super teuer. Ne? Also,
ja, absolut.
Und es ist ja ein spannendes Thema.
Ja. Genau.
Also liebe Hörer, ihr könnt hier keinen Scheiß gewinnen, ihr könnt auch was Lesbares gewinnen.
Genau. Also wir schreiben auf jeden Fall die 3 Bücher auch nochmal in die Shownotes rein und wie gesagt, kommentiert die Sendung mit einem Link auf einen netten Artikel zum Thema Formdesign oder Formusability oder auf ein eurer Meinung nach Best Practice Beispiel und wir verlosen dann unter allen Leuten, die kommentieren, 2 Forms That Work Bücher von Carolyn Jarrett und Gary Gaffney, sage ich jetzt einfach mal. Übrigens, doppelte Kommentare zählen dann nicht doppelt. Also ihr könnt nicht beide Bücher gewinnen. Ja, also pro Person nur ein Buch. So. Und dann
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Genau, der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Und Technikwürze-Moderatoren können nicht gewinnen, sage ich jetzt einfach mal. So, ja. Genau, du hättest jetzt mitgemacht. So, dann bleibt uns quasi erstmal nach dieser, ähnlich wie die Bücher, jetzt dieses Mal recht oberflächlichen Sendung, erstens auf die nächste zu verweisen, wo wir uns mit barrierefreien Formularen oder mit der Zugänglichkeit für Formularen auseinandersetzen. Wir freuen uns auch vor allen Dingen auf einige Tonbeispiele von Screenreadern. Da können wir nämlich ein bisschen mehr bieten als visuell. Und wünschen euch im Namen des gesamten Technikwürze-Teams frohe Weihnachten. Das ist ja, wenn ich mich recht entsinne, in dieser Woche. Ich denke mal in der Zukunft. Und bieten euch dann quasi zwischen den Jahren die Formular Total Teil 2 Sendung zu zugänglichen Formularen. Ich sag mal tschüss.
Da schließe ich mich an und auch von mir frohe Weihnachten.
Ja, und tschüss.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.